Heute Morgen,
guten Morgen erstmal.
Heute Morgen wollen wir in den Philipperbrief einsteigen. Die Brüder aus dem Ältestenkreis haben das für gut befunden. Und ich täte sie jetzt so gerne löchern und fragen, warum den Philipperbrief? Sollen wir es da auch stehen lassen und jeder muss eine Antwort geben? Warum den Philipperbrief? Könnt ihr uns das verraten?
Philipper
4,4. Wegen Philipper 4,4. Gut. Habt ihr schon einen Hauptkern getroffen oder einen der drei Kernpunkte aus dem Philipperbrief? Warum den Philipperbrief? Warum habt ihr gedacht, das ist nötig? Sehr gut. Sehr gut. Ich glaube, ihr habt den rausgesucht, weil das der Brief ist, der an Älteste geschrieben ist. Es gibt keinen anderen Brief, wo im Empfängerkreis die Ältesten genannt werden. Zumindest ist mir keiner aufgefallen. Es ist ein Brief für die Ältesten, aber auch ein Brief für die Gemeinde. Ich möchte heute Morgen als Erstes so ein bisschen allgemeine Einleitung in den Philipperbrief geben, uns Hunger machen auf den Philipperbrief und dann werden wir die ersten 11 Verse uns anschauen. Der Philipperbrief ist ein Brief, den wir als Europäer besonders schätzen sollten. Warum? Er ist der Brief, der an die erste Gemeinde in Europa geschrieben worden ist. Er ist einer der schönsten und lieblichsten Briefe des Paulus. Er kommt aus dem Herzen des Apostels und spricht zu dem Herzen der Empfänger. Natürlich ist nicht nur der Apostel Paulus der schreibt und der spricht. Es ist noch sein Kollege Timotheus und zuallererst natürlich der Heilige Geist. Der Philipperbrief ist kein programmatischer Brief. Er ist nicht so, dass er ein Lehrthema hat, was er von A bis Z durchgeht. Wie zum Beispiel der Römerbrief, wo es um die Bedeutung des Evangeliums für Gläubige geht. Um das Leben im Evangelium, um das, wie das Evangelium unser Leben rettet. Er baut nicht aufeinander auf, sondern er ist eher so wie ein Gemälde. Die anderen Briefe sind mehr wie eine technische Zeichnung. Kennt ihr das? Der Hannes hat sich gerade diese Woche von uns in Piesenhaus mal das ganze Wasserrohrnetz ausdrucken lassen, wo überall die Wasserleitungen verlaufen vom Wasserbeschaffungsverband. Das ist eine große Zeichnung, Striche drauf, zigtausend Informationen stecken da drin. Wo, was, wie, genau und von wo das Wasser nach wo läuft. So ist mancher Brief, Thessalonicher Brief, wo es um Entrückung geht. Korintherbrief, wo es ums Gemeindeleben geht. Der Philipperbrief ist eher wie so ein Gemälde. Ich liebe Gemälde. Ich weiß nicht, gerade den Urlaubern sollte man empfehlen, fahrt mal in die Pinakothek, die alte Pinakothek in München. Es ist was Wunderschönes. Es wird eines der schönsten Tage in eurem Leben sein. Da hängen Gemälde, besonders berühmt ist dort die Rembrandt-Sammlung. Und ein Gemälde ist so riesig, dass die gesamte Pinakothek eigentlich um dieses Gemälde gebaut worden ist. Das hängt genau im Zentrum, im Herzen des Gebäudes, damit es extrem geschützt ist. Aber die Fenster, riesige Bogenfenster, sind so angeordnet, dass die Sonne das Licht immer richtig auf das Bild wirft. Und so ein Gemälde ist so aufgebaut, gerade bei den alten Meistern, dass in der Mitte das Wichtigste ist. Du musst immer erst die Mitte anschauen. Dort wird dir das Zentrum gezeigt, das, was wichtig ist. Und dort verwendet der Maler immer helle Farben. Und außenrum wird alles ein bisschen dunkler. Alles andere ordnet sich unter. Und so ist der Philipperbrief. Paulus malt ein Gemälde. Und wisst ihr, was im Zentrum ist? Im Zentrum steht der Herr Jesus. Im Zentrum sind die Verse Kapitel 2. Dieser Christus-Hymnus, wie er genannt wird. Der Herr Jesus, der in Gestalt Gottes war, es nicht für einen Raub hielt, es festhielt, sondern sich demütigte, in 7 Stufen immer tiefer hinabsteigt, bis zum Gehorsam am Kreuz. Und dann malt der Maler 7 Stufen, wie er aufsteigt und wieder zur Rechten Gottes sitzt. Das ist das Zentrum. Das sind die Schlüsselverse des ganzen Briefes. Und um dieses Gemälde oder um dieses Zentrum, der Herr Jesus in seiner Haltung gegenüber ja, dem ganzen Leben, ordnet sich alles andere an. Da findest du Dinge wie Umgang mit Leid. Da findest du Dinge wie Freude, die wir haben dürfen. Da kommen Themen wie Gemeinschaft zur Sprache. Da gibt es ganz viele Dinge, die da sind. Dankbarkeit, vom Geben ist die Rede, unser Leben in der Welt, unser Zeugnis, unser Umgang mit dem Evangelium. Das ordnet sich alles um diese zentrale Figur, der Herr Jesus und seine Gesinnung an. Wer hat den Brief geschrieben? Ich werde nicht viel darauf eingehen, weil wir das gleich in der Betrachtung der ersten Verse direkt machen. Das ist Paulus und Timotheus. Und dann gibt es natürlich Empfänger. Das ist auch recht interessant. Das sind die Philipper, die Gemeinde in Philippi. Das sind dort die Heiligen, die gläubig sind, samt den Aufsehern und Diakonen. Die werden dort nochmal extra genannt. Was war Philippi überhaupt für eine Gemeinde? Eine ganz besondere. Es war die erste Gemeinde in Europa. Paulus hatte in Troas ein Gesicht gehabt. Könnt ihr alles nachlesen, wie die Gemeinde entstanden ist in Apostelgeschichte 16. Und in dieser Gemeinde, oder daraufhin hat Paulus sich aufgemacht und ist nach Philippi gezogen. Diese Gemeinde war eine spezielle Gemeinde. Sie hatte eine unheimlich enge Verbindung zu Paulus. In Kapitel 4 geht er einmal darauf ein und sagt, ihr seid die Einzigen, die mich unterstützt haben, finanziell. Und gleich in den Anfangsversen, die wir heute anschauen, geht er auch schon auf diese Unterstützung ein. Es ist eine Gemeinde, von der Paulus bereit war, Geld anzunehmen. Und die Gemeinde selber hatte ein Anliegen für Paulus und seinen Dienst, den er getan hat. Eine ganz besonders tiefe Verbindung. Möchtet ihr die Philipper mal kennenlernen? Kennt ihr Geschwister aus Philippi? Wer kennt Geschwister aus der Gemeinde in Philippi? Ich glaube, ihr werdet gleich sagen, aha, aha. So viele kennen wir daraus. Ja, man kennt jede Menge. Welche Gemeindemitglieder kennen wir aus der Bibel aus Philippi? Wem fallen welche ein? Ja, genau. 2 Schwestern, die schon mal Schwierigkeiten gemacht haben. Gibt es bei uns? Glaube ich nicht. Was gibt es denn noch da für Geschwister? Wer war denn der erste Gläubige in Europa aus der Gemeinde in Philippi? Die Lydia, Purpurkrämerin, Geschäftsfrau, das war die erste. Und dann gab es dann noch Leute, die wir kennen. Der Kerkermeister und sein Haus aus der Gemeinde in Philippi. Warum war Paulus in den Kerker gekommen? Ja, da gab es aber einen speziellen Anlass. Da war eine Frau, die hatte einen Wahrsagergeist. Die hat der Paulus befreit. Und sie kam in die Gemeinde. Aha, Wir kennen jede Menge. Kennen wir auch ein paar Brüder? Aus der Gemeinde. Der Epaphroditus ist bekannt. Jawohl. Dann gab es da noch einen Clemens, von dem man in dem Brief liest. Also ihr merkt, man kennt plötzlich Leute persönlich. Es geht um Menschen. Es ist nicht so, die Gemeinde als anonymes Werk. Die Gemeinde in Philippi, ein Brief dahin. Nein, es ist ein Brief an Menschen. An Menschen adressiert. Menschen, die im Glauben lebten. Menschen, die die Bibel als Heilige bezeichnen. Weil sie eine Beziehung zu Gott haben. Eine Beziehung zu dieser Hauptperson, die im Mittelpunkt des Gemäldes steht. Und Paulus möchte, dass diese Menschen mit dieser Hauptfigur des Briefes immer inniger zusammenkommen. Was war der Anlass? Warum schrieb Paulus diesen Brief? Eine ganz interessante Geschichte. Eine lustige Geschichte. Paulus hat sich nicht hingesetzt und hat gesagt, jetzt schreibe ich mal einen Brief nach Philippi. Die müssen mal wieder hören, wie es bei mir läuft. So, wäre auch gut gewesen. Aber er hat noch einen ganz speziellen Anlass. Es gab da den Epaphroditus. Die Philipper hatten von der Gefangenschaft des Paulus gehört. Paulus schreibt diesen Brief aus dem Gefängnis. Es war wahrscheinlich seine erste Gefangenschaft in Rom, so 60 nach Christus. Und die Philipper hören, Paulus sitzt im Gefängnis. Im Gefängnis war es nicht so wie heute, Vollverpflegung, Fernseher und schöne saubere Zelle. Na, für die Fortpension musste man auch selber sorgen irgendwie. Und die Philipper haben gedacht, wir schicken mal ein Fresspaket. Nein, sie haben Geld geschickt, weil auf der langen Reise wäre das Fresspaket wahrscheinlich schon schlecht geworden. Also sie schicken eine Gabe nach Rom. Sie nehmen einen Bruder, der besonders bewährt ist. Und das ist dieser Epaphroditus. Komischer Name, aber war ein ganz netter Bruder. Und mit dieser Gabe schicken sie den Epaphroditus nach Rom zum Paulus. Und Paulus übergibt diese Gabe. Epaphroditus übergibt dann diese Gabe. In Rom, wo der Paulus in Gefangenschaft wird, wird dieser nette Bruder krank. Und zwar richtig krank, sterbenskrank. Er kann nicht direkt wieder zurück. Und irgendwie ist die Nachricht, dass der Epaphroditus krank geworden ist, nach Philippi gekommen. Und jetzt, was passiert? Die Philipper kriegen Sorge. Richtig Sorge und Not darum, wie geht's dem Epaphroditus? Und damit die Geschwister in Philippi diese Sorge loswerden, schreibt Paulus diesen Brief an die Philipper und sagt, dem Epaphroditus geht's wieder gut. Der war wirklich krank. Aber ihr braucht euch keine Sorge machen. Er ist wieder gesund. Und er hat Sehnsucht danach, euch diesen Brief zu bringen. Und dann wird er losgeschickt, um diesen Brief zu überbringen. Das war der Anlass. Also, die Philipper hatten Geld geschickt, der Epaphroditus nach Rom. In Rom wird Epaphroditus krank. Die Nachricht von der Krankheit geht nach Philippi. Und Paulus, und dann kommt eine Nachricht von den Philippern, welche Sorge sie sich machen. Und dann schreibt Paulus diesen Brief, um die Philipper wieder zu beruhigen. Eine interessante, lustige Geschichte. Haben wir sowas schon mal erlebt? Brüder, die krank sind, wo wir uns Sorge drum machen. Der Zweck des Briefes. Der Anlass ist jetzt geklärt. Aber was bewirkt Paulus mit diesem Brief? Das ist eigentlich schnell gesagt. Dieser Brief ist zunächst mal ein Dankesbrief. Paulus bedankt sich für die Gabe, die er bekommen hat. Aber er bedankt sich nicht nur für die Gabe, sondern er bedankt sich bei Gott für die Geber. Das wird heute unser Predigtthema sein, wenn wir in den Text schauen. Das nächste, dieser Brief ist ein Empfehlungsschreiben. Paulus schreibt seinem Mitarbeiter Timotheus, den er dann nach Philippi senden möchte, mit ein Empfehlungsschreiben und auch dem Epaphroditus und sagt, wie gut es war, ihn da zu haben. Das nächste ist ein Gebetsbrief. Paulus teilt mit, wie es ihm geht in der Gefangenschaft, wie das Evangelium läuft, wie es ums Evangelium bestellt ist. Und er sagt, wofür er betet. Und da werden wir heute einiges zu sagen. Das ist nicht ohne. Das nächste ist, dieser Brief ist, wie er Älteste wirklich gesagt hat, ein Ermutigungsschreiben. Die Gemeinde soll gestärkt werden. Paulus sagt ihnen, wie sie sich angesichts der Verfolgung verhalten sollen und wie sie mit innergemeindlichen Schwierigkeiten umgehen sollen. Thema des Briefes? Natürlich, in der Mitte Christus und seine Gesinnung. Dann redet dieser Brief unglaublich viel von Freude. Freude kommt sehr oft vor, speziell in diesem Kapitel 4. Aber es gibt noch ein Wort, was vorkommt und was ein zentrales Thema ist. Und ein zentrales Thema für uns ist. Und zwar das Thema Gemeinschaft. Wir reden hier von einer Gemeinde, in der es super lief, die spitzenmäßig dastand. Eine fast perfekte Gemeinde. Und trotzdem redet Paulus über das Thema Freude, Christusähnlichsein und Gemeinschaft. Und er korrigiert das, was die Geschwister unter Gemeinschaft verstehen. Er legt sogar seinen Finger auf Stellen, wo die Gemeinschaft im Argen lag. Denken wir an die beiden Schwestern. Aber an vielen anderen Stellen spricht er dieses Thema auch an. Ich denke, dadurch hat dieser Brief eine unglaubliche Brisanz für uns. Wir kommen aus einer Zeit mit Corona, wo wir Gemeinschaftsmangel sehr stark empfunden haben. Man konnte sich nicht so treffen. Man konnte sich nicht so umarmen. Aber ich glaube, wenn wir den Philipperbrief lesen, dann werden wir feststellen, dass Gemeinschaft viel, viel mehr ist als Treffen, als Umarmen, als räumliche Nähe. Sondern dass Gemeinschaft etwas mit dieser Zentralfigur in dem Gemälde des Philipperbriefs zu tun hat, nämlich Christusähnlich zu sein. Wenn man das Thema des Philipperbriefs in einem Satz zusammenfassen möchte, dann möchte ich das tun mit einem Satz, den der Paul Timlin mal geprägt hat, als wir eine Bibelstudierwoche hatten über den Philipperbrief. Den Satz möchte ich, dass wir uns merken und dass wir den nie wieder vergessen. Wir sollten ihn in jeder Predigt hören. Und die Brüder, die predigen, darum die Aufforderung, merkt euch diesen Satz. Das Thema des Philipperbriefs kann man in einem Satz zusammenfassen. Und zwar eine christusähnliche Einstellung oder Gesinnung bewirkt Freude und Einheit oder Gemeinschaft unter den Geschwistern. Das ist das Thema des Gemäldes. Das ist die Überschrift über das Gemälde. Eine christusähnliche Einstellung bewirkt Freude im Herrn und Einheit unter den Geschwistern. Wenn wir das lernen, dann lohnt es sich oder hat es sich gelohnt, den Philipperbrief anzuschauen. Ich möchte jetzt in den Text einsteigen. Philipper 1, Vers 1 bis 11. Ich mache es so, dass ich nicht, oder doch, lese mal den ganzen Text einmal zu Beginn. Da heißt es, Vers 1, Paulus und Timotheus, Knechte Christi Jesu, allen Heiligen in Christus Jesus, die in Philippi sind, samt den Aufsehern und Dienern, Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich danke meinem Gott bei jeder Erinnerung an euch, alle Zeit in jedem meiner Gebete und bete für euch alle mit Freuden. Wegen eurer Teilnahme am Evangelium vom ersten Tag an bis jetzt. Ich bin ebenso in guter Zuversicht, dass der, der ein gutes Werk in euch angefangen hat, es vollenden wird bis auf den Tag Christi Jesu. So ist es für mich recht, dass ich dies im Blick auf euch alle denke, weil ich euch im Herzen habe und sowohl in meinen Fesseln als auch in der Verteidigung und Bekräftigung des Evangeliums ihr alle meine Mitteilhaber der Gnade seid. Denn Gott ist mein Zeuge, wie ich mich nach euch allen sehne mit der herzlichen Liebe Christi Jesu. Und um dieses bete ich, dass eure Liebe noch mehr überreich werde in Erkenntnis und aller Einsicht, damit ihr prüft, worauf es ankommt, damit ihr lauter und unanstößig seid auf den Tag Christi, erfüllt mit der Frucht der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus gewirkt wird, zur Herrlichkeit und zum Lobpreis Gottes. Ich habe die Predigt überschrieben mit dem Thema Christusähnliche Einstellung führt zur Anbetung. Wenn wir den Text anschauen, werden wir an vielen Stellen diese Christusähnliche Haltung sehen, die der Apostel Paulus hat und wie es ihn in die Anbetung führt, haben wir gerade gemeinsam in Vers 11 gelesen. Ich möchte den Text in vier Teile unterteilen, damit er etwas klarer wird. Aber zunächst einmal eine kleine Beobachtung. Als ich den Text so das erste für mich gelesen habe, habe ich gedacht, könnte ich das so über die Gemeinde Grassau sagen? Wenn du an die Gemeinde in Grassau denkst und einen Brief schreiben würdest, würde er so anfangen? Vielleicht sagst du, Gunnar, du siehst zu schwarz. Bei uns gibt es auch viel zu danken. Das weiß ich. Aber es gibt auch viel, wo wir wachsen dürfen, oder? Ich habe mich mit jemandem aus der Gemeinde unterhalten über die Gemeinde. Und er hatte einen sehr guten Blick auf die Gemeinde. Und er hat gesagt, wenn ich an die Gemeinde denke, das fühlt sich irgendwie nicht richtig an. Also nicht, dass er darüber denkt, sondern Gemeinde fühlt sich nicht richtig an zurzeit. Geht dir das auch so? Empfindest du Mangel, wenn du an die Gemeinde denkst? Mir ist so gegangen. Und es war gut, dass ich mich mit dem Text beschäftigen muss, für mich persönlich. Meine Sicht auf Gemeinde hat sich wirklich verändert. Und ich wünsche uns, dir und mir, dass unsere Sicht auf Gemeinde ähnlich wird wie die von Paulus. Aber ich wünsche uns auch als Gemeinde, dass wir dahin wachsen, wo die Philippas bereits sind. Ich glaube, da sind wir noch ein Stück weit von entfernt. Und ich wünsche uns darüber hinaus, wenn wir diesen Brief in den nächsten Wochen in den Predigten hören, dass er uns hilft, dahin zu wachsen, wo die Philipper hinkommen sollen. Wir haben also viel vor. Dieser Brief ist eine Riesenchance für uns. Fangen wir mit dem ersten Teil an, mit der Einleitung. Und ich habe es überschrieben, mehr als nur die üblichen Floskeln. Lesen wir die ersten beiden Verse nochmal. Paulus und Timotheus, Knechte Jesu Christi, allen Heiligen in Christus Jesus, die in Philippi sind, samt den Aufsehern und Dienern. Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Bereits die Nennung der Absender und der Empfänger und der einleitende Gruß sind vom Thema des Briefes, von dieser zentralen Figur, der Herr Jesus in seiner Demut, durchdrungen. Es ist nicht so, dass da steht, Paulus, Apostel Jesu Christi, den Heiligen und Berufenen in Rom, sondern hier steht, Paulus und Timotheus, Sklaven Jesu Christi. Welch eine Demut. Beide, Paulus und Timotheus, geben sich keine Titel wie Apostel, Missionar oder sonst irgendwelche wichtigen Sachen, sondern sie stellen sich als Sklaven Jesu Christi vor. Demut, Selbstlosigkeit, woher kommt die? Die kommt daher, dass Paulus gerade dieses Bild vor Augen hat. Der Herr Jesus, der in Gestalt Gottes war und es nicht wie einen Raub festhielt, sondern sich demütigte und gehorsam wurde bis zum Kreuz. Paulus kann gar nicht anders. Er selbst nimmt diese Demut ein. Er rühmt sich nicht mit Titeln, sondern seine Identität ist alleine von seinem Herrn bestimmt. Er ist Sklave Jesu Christi. Wer bist du? Wenn Gäste reinkommen und du begrüßt sie und sie fragen, wer du bist, wer bist du? Wie stellst du dich vor? Ach, ich bin schon lange in der Gemeinde. Ich bin Ältester. Ich bin Diakon. Bin vielleicht Gemeindegründer? Wer bist du? Was macht deine Identität aus? Paulus schreibt diesen Brief mit diesem Thema, so sein wie Christus, so denken wie er, nicht an eine Gemeinde, sondern an Menschen. Und er möchte, dass Menschen anfangen, so zu denken wie Christus. Und er fängt an und macht ihnen ein Vorbild auf. Und das im ersten Satz. Paulus und Timotheus, Sklaven Christi, wer bist du? Dann nennt er die Empfänger. Die Empfänger sind die Heiligen in Philippi, samt den Aufsehern und Diakonen. Warum Paulus diese drei Gruppen von Geschwistern nennt, die die Gemeinde ja bildeten, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall richtet er sich an wiedergeborene Menschen, an Kinder Gottes, die eine lebendige Beziehung zu diesem Herrn haben, die letztendlich auch in diesem Sklave-Herr-Beziehung zu Christus stehen und die etwas anfangen können mit dem, was er ihnen in Kapitel 2 vorstellt. Die danach eigentlich bereits streben, Christus ähnlich zu sein. Wo man schon Früchte sieht ihres Christus ähnlich Seins, indem sie zum Beispiel Gaben senden und am Evangelium teilhaben. Diesen Menschen wünscht er Gnade und Frieden. Gnade und Friede scheinen so die Lieblingssegenswünsche des Apostels zu sein. Findet man in ganz, ganz vielen Briefen. Aber diese Dinge, Gnade und Friede, sind bei Paulus nicht losgelöst, stehen nicht alleine im Raum, sondern sie kommen von Gott und Jesus Christus. Und an ihn sind sie gebunden. Sie wirken nur, wenn wir Christus vor Augen haben. Wenn wir ihn sehen, dann kann Gnade und Friede unter den Geschwistern sein. Und wir werden sehen, bei den Philippern hat es da gekniffen. Da hat es gekniffen. Da war nicht immer Friede. Da war nicht immer Gemeinschaft. Und Paulus stellt vor, als Heilmittel Gnade und Frieden von Gott und dem Herrn Jesus Christus. Ich hoffe, wir werden das erfahren beim Studieren des Philipperbriefs. Bereits diese wenigen Einleitungsverse zeigen praktische Beispiele von Selbstlosigkeit, Miteinander und Demut und tadeln durch ihr Vorbild jede Selbstsucht und Uneinigkeit, die im weiteren Brief dann auch lehrmäßig aufgearbeitet werden. Paulus und sein Mitarbeiter Timotheus stehen als Missionar oder Apostel nicht über denen, denen sie dienen. Beide sind Sklaven Jesu Christi, berufen zum Dienst an den Heiligen in Philippi. Das waren die Einleitungsworte. Und ihr seht, sie sind alles andere als Floskeln. Sie haben schon mit dem Thema zu tun, Christusähnlichkeit. Jetzt kommen die spannenden Verse. Vers 3 bis 6. Lob und Dank für eine Gemeinde, die eine christusähnliche Einstellung hat oder auch anstrebt. Da schreibt Paulus: Ich danke meinem Gott bei jeder Erinnerung an euch, alle Zeit in jedem meiner Gebete und bete für euch alle mit Freuden, wegen eurer Teilnahme am Evangelium vom ersten Tag an bis jetzt. Ich bin ebenso in guter Zuversicht, dass der, der ein gutes Werk in euch angefangen hat, es vollenden wird auf den Tag Christi Jesu. Paulus und Timotheus sitzen beieinander und reden über die Geschwister in Philippi. Unterhalten sich. Sie erinnern sich, wie alles losgegangen hat. Sie reden über Lydia, dort am Brunnen, wo sie das erste Mal getroffen hat, wie sie sich bekehrt hat. Dann reden sie über die Magd, die den Wahrsagergeist hat, über den Kerkermeister, seine Familie, über Evodia, Syntyche, Clemens und Epaphroditus. Und während sie so reden, können sie auf einmal nicht anders und gehen auf ihre Knie und danken Gott. Sie fangen an zu beten. Danken für das Werk, das Gott durch die Geschwister wirkt. Danken, dass sie Teilnehmer am Evangelium sind. Danken, dass sie sich mit Paulus und Timotheus eins machen und wie sie mit Gaben dieses Werk unterstützen. Und das nicht nur einmal, sondern von Anfang an, kontinuierlich, bis jetzt. Und nachdem sie so gedankt haben, stellt sich dann bei ihnen eine Gewissheit ein. Sie sind guter Zuversicht, dass der, der ein gutes Werk in ihnen angefangen hat, es auch vollenden wird und sie ans Ziel bringt, bis an den Tag Christi. Wie geht es dir, wenn du an die Gemeinde denkst? Tust du das hin und wieder? Und redest du hin und wieder vielleicht auch mit einem Bruder, mit einer Schwester über die Gemeinde? Wir haben ja da so ein bisschen Skrupel. Man soll ja nicht über andere reden. Doch, man soll es nur richtig machen. Es ist gut, über Geschwister zu reden und nachzudenken. Man muss es nur richtig machen. Menschen, die zusammenkommen und in rechter Weise über das Reich Gottes nachdenken, werden mal, so wird es in Malachi beschrieben, bei Gott in Erinnerung sein und in ein Buch geschrieben. Also das ist mal passiert. Malachi 3, Vers 16, kannst du das lesen? Wenn wir uns treffen und über Gottes Reich in Grassau nachdenken, im Achental, wenn wir darüber uns Gedanken machen, wo sind Nöte, wie kann man helfen, wofür können wir danken, dann ist es recht. Aber denken wir dran, es muss immer in der Furcht Gottes geschehen. In Malachi liest man, Da beredeten sich untereinander, die den Herrn fürchteten. Gottesfurcht ist was ganz Wichtiges. Immer sich bewusst sein, der Herr Jesus hört zu, wenn du über die Gemeinde, über Geschwister redest. Und er ist der Herr der Gemeinde. Es ist sein Eigentum. Sei dir dessen bewusst. Und so rede darüber. Und so mach dir Gedanken über die Gemeinde. Und dann wird es Frucht bringen. Frucht bringen, wie bei Paulus und Timotheus. Es ist einer der schönsten Briefe dabei rausgekommen. Es ist etwas Wunderbares daraus gekommen, wovon wir heute in Passau noch profitieren. Wir dürfen Nutznießer sein, dass Paulus und Timotheus Gedanken sich gemacht haben über die Geschwister in Philippi. Und wir haben einen Brief vor uns, der uns hilft, weiterzukommen, der uns hilft, Christusähnlicher zu werden, der uns das Wichtigste unseres Gemeindelebens vor Augen stellt, nämlich den Herrn Jesus. Folgen wir Ihrem Beispiel. Machen wir es genauso. Denken wir über die Geschwister nach und danken wir. Danken wir dafür, für alles, was Gott schon getan hat. Danken wir dafür, was Gott durch die Geschwister getan hat, an den Geschwistern getan hat und in den Geschwistern getan hat. Und dann werden wir sicher, so wie Paulus und Timotheus, in die Anbetung kommen. Gott die Ehre geben für das, was da ist. Paulus und Timotheus sind dann nicht nur beim Danken stehen geblieben. Wie wir später sehen werden, trauen sie sich sogar, Dinge anzusprechen, für die sie beten. Das ist schon ein steiler Zahn, werden wir gleich sehen. Das ist gar nicht so ohne. Aber bevor sie das tun, ist da zunächst noch eine andere Tatsache, die sie ansprechen. Und zwar, wo sie so im Danken sind, da entdecken sie, wie tief ihre Verbindung eigentlich mit den Philippern ist. Und sie staunen darüber. Sie zeigen uns das in Vers 7 und 8. Die habe ich überschrieben, Christusähnliche Gesinnung führt zu echter Gemeinschaft. Da heißt es, so ist es für mich recht, dass ich dies im Blick auf euch alle denke, weil ich euch im Herzen habe und sowohl in meinen Fesseln als auch in der Verteidigung und Bekräftigung des Evangeliums ihr alle meine Mitteilhaber der Gnade seid. Denn Gott ist mein Zeuge, wie ich mich nach euch allen sehne, mit der herzlichen Liebe Christi Jesu. Diese beiden Verse beschreiben Paulus Verbundenheit mit den Philippern. Was wir hier finden, ist echte Gemeinschaft. Es ist nicht nur ein Treffen, ein Umarmen, ein geselliges Beisammensein, sondern eine tiefe Verbundenheit, die einzigartig ist. Die beiden, die hier Gemeinschaft haben, der Paulus und Timotheus mit den Philippern, die sind hunderte von Kilometern auseinander. Die einen in Rom und die anderen in Philippi. Und trotzdem ist so eine Sehnsucht da, eine tiefe Gemeinschaft. Ein echtes Verbundensein. Ein Verbundensein, was schon vielleicht der Apostel Paulus in seinem, Apostel Johannes in seinem ersten Brief beschreibt. Da heißt es in Kapitel 1, Vers 3, was wir gesehen und gehört haben, verkündigen auch wir euch, damit ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn Jesus Christus. Echte Gemeinschaft gibt es nur in Christus. Und weil Gemeinschaft ein großes Thema in dem Brief ist, ist Christus das Hauptthema des Gemälds von Paulus. Je näher wir bei Christus sind, je näher unsere Verbindung zu ihm ist, je näher sind wir uns als Geschwister. Das ist wie bei den Speichen eines Fahrrads. Wo kommen sie am nächsten zusammen? Im Zentrum, an der Narbe. Christus, unser Zentrum. Je näher wir an ihm sind, je inniger ist unsere Gesinnung. Und deshalb ist es Paulus' Anliegen, in diese Christusähnliche Gesinnung nahezubringen. Nahezubringen, indem er sie einmal in Kapitel 2 so deutlich beschreibt, diesen Christushymnus, und zum anderen, dass er ihnen sie vorlebt in seinem eigenen Schreiben und Leben. Die Philipper, sagt er, trägt er im Herzen. Paulus trägt die Philipper im Herzen. Ein Ausdruck, der mich in die Buße getrieben hat. Trage ich Geschwister im Herzen? Was ist in deinem Herzen? Was hat Platz in deinem Herzen? Geschwister. Bei Paulus waren es die Geschwister. Und warum? Weil die Philipper Paulus im Herzen getragen haben. Sie hatten einen Platz für den Paulus reserviert. In ihrem Herzen und in ihrem Geldbeutel. Sie haben Paulus an ihren Segnungen, an ihrem Leben teilhaben lassen. Paulus beschreibt es als ein gutes Werk. Suchst nach guten Werken, hier findest du ein Beispiel. Und hier findest du auch, wofür sie da sind. Nicht, um dir den Himmel zu erkaufen. Durch gute Werke kommst du nicht dahin. Aber durch gute Werke kannst du deine Christusähnlichkeit deutlich machen. Durch gute Werke kommt es zur Gemeinschaft. Durch gute Werke kommt es zur Freude. Paulus beschreibt das mit diesen Worten, dass er die Philipper im Herzen trägt und sie Teilhaber an seiner Belohnung sind, an seiner Gnade sind. Wofür kriegt Paulus Belohnung? Dafür, dass er in der Haft sitzt, um des Evangeliums willen. Und er sagt, von dieser Belohnung gebe ich euch ab. Ihr sollt daran teilhaben. Ihr sollt daran teilhaben, dass das Evangelium hier in Rom läuft. Sie sollen ein Stück der Belohnung mithaben, wenn Gott Preise verteilt. Weißt du, wenn du dein Geld mit Missionaren teilst, mit dem Werk Christi, wo immer es ist, wenn du für die Gemeinde oder sonst irgendwas gibst, dann schaut Gott nicht, wie viel Geld du gibst, wie viel es dich gekostet hat. Sicher wird es auch eine Rolle spielen. Aber du machst es, weil Gott dir dann Anteil gibt an dem Werk, was du unterstützt hast. Kannst du dir das vorstellen? Du unterstützt jemanden in der dritten Welt, in Südamerika, in China oder sonst wo. Dort kommen Menschen zum Glauben und Gott schreibt dir das Gut. Gott schreibt dir das Gut. In Kapitel 4, wenn wir über diese Gabe noch genauer lesen, dann macht Paulus Rechnungen auf. Er verwendet Begriffe aus der Buchhaltung und sagt, Gott bucht das bei dir. Er rechnet dir das zu. Ist doch gewaltig. So eine Verbindung, die Paulus hier mit den Philippern hat. Und Paulus sagt, ihr seid in unserem Herzen und ihr seid Teilhaber an dem, was hier geschieht. Etwas Wunderbares. Es zeigt auch, wie Christusähnliche Gesinnung nicht nur bei den Philippern deutlich wird, sondern auch bei Paulus. Er hält das, was geschieht, nicht fest für sich, sondern er teilt den Lohn mit den Philippern. Kann Gemeinschaft noch inniger und lebendiger sein? Es ist nicht die geringe räumliche Distanz oder die Häufigkeit der Treffen, die Qualität von Gemeinschaft bestimmt, sondern die Nähe zu Christus und wie wir unsere Einstellung ausleben oder die Einstellung, seine Einstellung ausleben und uns zu eigen machen. Wenn man das so liest, ist es kein Wunder, dass Paulus und Timotheus Sehnsucht haben nach den Geschwistern und sagen, wir wünschen uns, dass auch die räumliche Distanz, die dazwischen ist, weg ist. Wir sehnen uns danach, euch zu erleben. Lesen wir den letzten Abschnitt. Die Frucht einer Christusähnlichen Einstellung habe ich sie überschrieben. Vers 9 bis 11. Und um dieses bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überreich werde in Erkenntnis und aller Einsicht, damit ihr prüft, woran es rauf es ankommt, damit ihr lauter und unanstößig seid auf den Tag Christi, erfüllt mit der Frucht der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus gewirkt wird, zur Herrlichkeit und zum Lobpreis Gottes. Jetzt kommen wir an ein spannendes Kapitel. Paulus betet. Paulus bittet. Schauen wir es uns an. Wenn man in der Gesinnung Christi so verbunden ist wie Paulus und Timotheus mit den Heiligen in Philippi, ist es nicht verwunderlich, dass man nicht beim Dank stehen bleibt, sondern sich auch traut zu bitten. Das Ganze bringt die Liebe hervor. Die Liebe, die Paulus zu Christus hat und zu den Geschwistern. Paulus wünscht sich, dass die Philipper vorwärts kommen. Er wünscht sich, dass sie nicht dort stehen bleiben, wo sie stehen, sondern dass sie wachsen. Und es bleibt, wie kann es anders bei Paulus sein, nicht nur bei Wünschen stehen, sondern es wird zu Taten. Und die erste Tat bei Paulus ist das Gebet. Wenn man Luther die Übersetzung liest, eine alte Luther-Übersetzung habe ich gelesen, da steht immer, ich tue das Gebet für euch mit Freuden. Er tut das Gebet. Tust du auch schon mal das Gebet für die Geschwister? Paulus traut sich. Und er traut sich, Dinge anzusprechen, wo Wachstum nötig ist. Geschwister, das ist eine harte Sache. Das ist nicht einfach. Aber wenn wir wachsen wollen, dann muss man Dinge ansprechen. Es geht nicht darum, dass wir auf der Erde sind und unseren Status quo halten, da wo wir jetzt stehen, sondern wir sollen wachsen. Und dazu ist nötig, dass man immer wieder das Ziel, wo man hinwachsen soll, vor Augen gestellt bekommt. Dass man einen Spiegel vorgehalten bekommt, wo stehe ich? Wo sind bei mir Nöte? Wo sind bei mir Defizite? Wo soll ich hinwachsen? Paulus bittet in seinen Gebeten, jetzt haltet euch fest, dass die Liebe der Philipper besser werden soll. Ist doch unverschämt, oder? Geht dir das nicht gegen den Hut? Hier schreibt der Apostel Paulus an die Philipper und sagt, ich bete dafür, dass die Qualität eurer Liebe zunimmt mit Einsicht und Erkenntnis. Paulus weiß nicht, zu wem du redest. Du schreibst hier an die Gemeinde, die als einzige dich unterstützt, mit Liebesgaben. Du schreibst an die, die darauf brennen, dich zu sehen, die sich Sorge machen um ihren Epaphroditus und denen predigst du über Liebe und sagst, du betest dafür, dass ihre Liebe besser wird? Geht's noch? Darf man das? Er betet dafür, dass das Lebenswerk der Philipper vor Gottes prüfendem Blick bestehen soll, damit ihm alles zu Lob und Ehre dient. Er soll angebetet werden. Wie beten wir? Kommen wir mit dieser steilen Vorlage, die Paulus uns hier gibt, klar? Stell dir vor, wir würden in unserer Gebetszeit, die wir ja gerade alle erlebt haben, erleben, dass der Bruder X für dich bittet um Einsicht und Weisheit oder noch schlimmer, dass deine Liebe wächst. In der Gemeinde? Paulus schreibt es hier in dem Brief. Er berichtet über sein Gebetsleben. Öffentlich. Das hat jeder gehört. Stell dir vor, das wird geschehen. Wenn einer aufsteht und sagt, ich bitte dich, Herr, gib dem Gunnar endlich mehr Liebe für die Gemeinde. Schenk, dass er die Gemeinde mit deinen Augen sieht. Schenk, dass er Einsicht und Weisheit kriegt, damit sein Lebenswerk, wenn du mit deinem prüfenden Auge darauf schaust, wenn es ins Licht kommt, das heißt dieses Lauter, was in dem Vers steht, dass es dann besteht. Wie würde ich reagieren? Wäre ich beleidigt oder sogar wütend? Warum wäre das so? Warum würde ich so reagieren? Fehlt es mir, aber vielleicht auch dir, an Christus ähnlicher Einstellung? Versteht mich nicht falsch. Es ist nicht schlecht, dass wir für die Gesundheit von unseren Geschwistern beten. Es ist nicht schlecht, dass wir für ihr Wohlleben beten, für ihren Wohlstand, dass es ihnen gelingt in der Arbeit, dass sie Freude daran haben, das Evangelium weiterzutragen. Das ist gut, dass wir dafür beten. Aber wenn das alleine Inhalt unserer Gebete ist, dann fehlt es uns an echter Liebe. Dann haben wir nicht im Blick das Wachstum der Geschwister. Dann haben wir nicht im Blick das Wachstum unserer Gemeinde in Grasau. Ich wünsche mir, dass unsere Gebete ähnlich werden, wie Paulus gebetet hat. Dass wir nicht nur für Äußerlichkeit, nicht nur für Materielles beten, sondern dass auch die Defizite, die geistlichen Defizite von Geschwistern und uns als ganzer Gemeinde echte Gebetsanliegen für uns werden. Ja, es würde sicher manchmal wehtun. Und ja, es würde die Harmonie unter uns sicher gewaltig stören oft. Aber mit Sicherheit würden wir wachsen. Mit Sicherheit würde es dazu führen, dass wir Christusähnlicher werden. Mit Sicherheit würde es dazu führen, dass wir echte Gemeinschaft erleben und Freude. Und mit Sicherheit würde das unweigerlich dazu führen, dass Gott geehrt und gelobt würde. Unsere christusähnliche Einstellung würde zur Anbetung Gottes führen. Ich möchte zu Schluss noch einmal die Zeit nutzen, uns diese bekannten Verse, diese Hauptfigur des Gemäldes, was Paulus gemalt hat, vorstellen und Philipper 2 mit uns lesen. Und ich möchte es lesen wie ein Gebet. Kapitel 2. Ich lese ab Vers 1. Wenn es nun irgendeine Ermunterung in Christus gibt, wenn irgendeinen Trost der Liebe, wenn irgendeine Gemeinschaft des Geistes, wenn irgendein herzliches Mitleid und Erbarmen, so erfüllt meine Freude, dass ihr dieselbe Gesinnung und dieselbe Liebe habt, einmütig und eines Sinnes seid, nichts aus Eigennutz oder eitler Ruhmsucht tut, sondern dass ihr in der Demut einer den anderen höher achtet als sich selbst. Ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern ein jeder auch auf das des anderen. Diese Gesinnung sei in euch, die auch in Christus Jesus war, der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub achtete, Gott gleich zu sein. Aber er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist, damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen und irdischen und unterirdischen, und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist, zur Ehre Gottes, des Vaters. Amen.